Die drei Tage von Karfreitag bis Ostern sind wohl die gegensätzlichsten, die es je gegeben hat, die Weltgeschichte je gekannt hat. Freude für die einen, Trauer für die anderen. Der Schrecken für die einen, die gemeint haben, jetzt haben wir ihn endlich losgehabt, oder? Endlich der, der uns so den Spiegel aufgezeigt hat, jetzt haben wir ihn am Kreuz, jetzt schweigt er, jetzt hat er nichts mehr zu sagen. Und für die anderen die grosse Enttäuschung, die auf ihn gesetzt haben, an ihn geglaubt haben, ihm nachgefolgt sind, am Tag der Kreuzigung und am Tag der Auferstehung hat sich das Blatt so etwas von gewendet, dass die anderen einen riesen Schrecken hatten, die gesagt haben, jetzt haben wir ihn endlich unter dem Grab und er steht wieder auf, dass sie alles unternommen haben, um die Wahrheit irgendwie unter den Tisch wischen oder unter den Deckel stellen. Und die anderen, die angefangen haben, langsam aber sicher aufschnaufen, bis sie können glauben, dass das wirklich eine Wahrheit ist. Ich finde es gewaltig, was sich da in diesen Tagen entwickelt hat. Und eigentlich ist heute noch genau das Gleiche, die Spannung zwischen dem, stimmt es wirklich, stimmt es nicht. Wenn es stimmt, hat das eine unerhörte Tragweite und Auswirkung für das Leben von jedem einzelnen Mensch. Und wenn es nicht stimmt, eben auch. Und ich habe der heutigen Osterpredigt den Titel gegeben, «Du stehst gegen Leben». Es gibt wahrscheinlich nichts Gegensätzliches wie Tod und Leben. Und heute ist es einfach so, dass man eigentlich sagt, jawohl, wir leben und jeder ist sich gewiss, irgendwann werden wir mal sterben. Da bei den bestausgebildetsten Leuten und den hoffnungsvollsten gibt es keine andere Lösung. Es wird den Tod geben, also der kommt. Und auf der anderen Seite hat Jesus etwas verwandelt, dass er sagt, der Tod kommt, aber nachher kommt das Leben. Unglaublich, was der Auferstehungstag für eine Veränderung, für eine Verwandlung gebracht hat. Krasser kann man, glaube ich, das Ereignis zwischen Karfreitag und Ostern in Jerusalem gar nicht mehr beschreiben. Und es hat damals einen Mann gegeben, der hat das ein Stück weit am eigenen Leib erfahren. Und interessanterweise berichten alle vier Evangelien von dem Mann. Geschichte, wo ich als Bibelleser wahrscheinlich längstens bekannt ist, die Geschichte von Barabbas. Der Barabbas, der ein Verbrecher war, der Barabbas, der ein Aufwiegler war. Er war im Gefängnis. Also der Matthäus ist der, der einen Barabbas nennt, die anderen geben ihm keinen Namen. Und die Bibel berichtet, dass er wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis war, also ein Verbrecher von der übelsten Sorte. Und das Urteil über ihn kennen wir nicht ganz genau, aber es war vermutlich aufgrund von dem üblen Vergehen Todesstrafe gewesen. Auf jeden Fall hat er ganz genau gewusst, wenn ich Todesstrafe erleide, dann ist es meine eigene Schuld. Und dann berichtet uns die Bibel, dass es üblich war zum jüdischen Passafest, also Gewohnheit, dass der Statthalter jemanden begnadigen kann. Und dann ist ja die grosse Frage, begnadigt, wird jetzt Jesus begnadigt oder ein anderer? Und wir lesen das im Matthäus-Evangelium im 27. Kapitel, ab Vers 15. Pilatus, welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas, der hat Jesus Barabbas geheißen, im ganzen Namen, oder Jesus, von dem gesagt ist, er ist der Christus, also Jesus Christus. Jesus Barabbas oder Jesus Christus. Aber die Hohepriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollen. Sie haben Jesus keinen einzigen Verstoß gegen ein Gesetz oder gegen ein Gebot nachweisen. Und trotzdem haben sie gesagt, der erwiesenermaßen ein Verbrecher, ein Mörder ist, lässt er los und die anderen und der andere soll gekreuzigt werden. Und wo der Jesus Barabbas frei geworden ist, hätte er wahrscheinlich sein Glück nicht können, hätte er das nicht können einordnen, oder? Er ist sich bewusst, die Freilassung ist nicht selbstverständlich. Und höchstwahrscheinlich hat er sich erkundigt, wieso bin ich frei geworden? Oder Kollegen sind gekommen und haben auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, ein anderer ist für dich dann umgebracht worden, du bist frei gekommen. Wir wissen, wir lesen nichts mehr von ihm noch an. Der, der frei geworden ist, von dem lesen wir nichts mehr. Der, der gekreuzigt worden ist, von dem lesen wir und erfahren wir noch ganz viel. Vielleicht ist er sogar zum Glauben gekommen. Das wissen wir auch nicht. Alles im Bereich vom Möglichen. Wir wissen es einfach nicht. Aber die Tatsache bleibt für ihn ganz persönlich. Der andere Jesus ist an seiner Stelle getötet worden. Und er ist frei gekommen. Der Tod von Jesus hat ihm Freiheit und das Leben gegeben. Und ich glaube, das ganz praktische Bild von dem Barabbas zeigt uns etwas von dem, wie wir unsere Freiheit dürfen einfach dankbar schätzen und wahrnehmen. An unserer Stelle ist ein anderer gestorben. Dort, wo wir eigentlich den Tod verdient hätten. Außer wir sagen, nein, eigentlich, den Tod verdient habe ich nicht. Meine Vergehen sind gering gewesen. Ich habe dort in die Migros mal einen Schock gestohlen. Und, dort habe ich den Lehrer angelogen und habe in der Prüfung ein bisschen abgeschaut. Und, nein, meine Vergehen sind nicht so schlimm, dass ich den Tod verdient hätte. Das ist schon so ein bisschen unser Humanismus, unser Denken, oder? Auf der anderen Seite sagt uns die Bibel, im Römerbrief, im 3. Kapitel, Vers 23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist etwas, was die Bibel uns sagt. Und ich kann da nicht rumdeuteln und sagen, ja, weißt du, es gibt doch die kleineren und die weniger schwierigen und die harmlosen und Abstufen Mord und grossen Diebstahl und so weiter, kommen dann die Todesurteile vorne nicht. Nein, die Bibel sagt, aufgrund von unserer sündigen Natur vom Mensch, aufgrund von der Sünde von Adam und Eva, sind wir im Tod geweiht. Und das Ergebnis von der Sünde ist der Lohn. Das Ergebnis von uns ist der Lohn, der Tod. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Und zwar, ob es eine kleine oder eine grosse ist. Und darum sterben wir Menschen auf dieser Erde alle. Selbst die sagen, wir sind so gerecht, wir hätten den Tod nicht verdient. Und dann steht im Kolosser 1, im 14. Vers, ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir frei gekauft. Und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Durch Christus sind wir freigekauft worden von dieser Sünde und durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Ich habe gesagt, es findet ein Austausch von Tod zum Leben statt. Und das, was alles Entscheidende ist, ist die Auferstehung von Christus. Wäre Christus nicht auferstanden, wäre er der grösste Lügner gewesen, der auf dieser Erde gewandelt wäre. Der Versprechen gemacht hat und Menschen in Irre geführt hat. Und es hat nicht gestimmt. Aber er ist auferstanden. Darum ist die Auferstehung, und zwar die liebliche Auferstehung von Jesus so etwas Wichtiges, dass sie nicht einfach nur etwas Theoretisches bleibt oder sagt, ja, mi seid, oder die Legende seid, oder... Es gibt so viele Abschwächungen heute. Karfreitag und Ostern zeigen uns die Realität von dem Austausch mit dem Tod von Jesus am Karfreitag und mit seiner Auferstehung. Jetzt haben natürlich die wenigsten oder wenige Leute haben Mühe damit, an die Kreuzigung von Jesus zu glauben und damit an den Tod von Jesus, weil das etwas ist, was uns Menschen alle irgendwie ereignet. Aber dass er am dritten Tag auferstanden ist, das übersteigt unsere menschliche Vernunft. Ich bin jetzt nicht ein wahnsinnig intellektuell, aber es übersteigt schon meine Vernunft. Wie schwierig ist es noch für andere Leute? Die Verstehung von Jesus unterscheidet auch von jedem anderen Religionsstifter, wo die Erde eben auch kennt hat. Oder von jedem Lebensstifter oder von jedem Lebensretter. Weil die alle auch einmal gestorben sind oder noch müssen sterben. Also die geben den Menschen grosse Versprechen machen, sie müssen alle sterben. Aber der Jesus, der uns ein Angebot gemacht hat, können zu leben, der ist schon verstanden. Und darum ist sein Angebot, darum ist seine Einladung, darum ist seine Zusage, seine Hoffnung, die er uns gibt, wahr geworden und glaubenswürdig. Wenn man sich so in der Gesellschaft und in den Medien herumhört, merkt man, dass viele Menschen kein Problem haben damit, dass Jesus ein bisschen Gerechtigkeit in die Welt hineingebracht hat. Er wird als ein guter Mensch angeschaut, oder? Hat gute Ideen gehabt. Er wird hochgehalten, wenn man schaut, wie viel Mal die Bibel zitiert wird im ganzen normalen Alltag. Dann studieren wir zwar Alt- und Neutestament, gibt es ganz viele Zitate, die wir in unserem Alltag brauchen. Die Leute sind sich gar nicht bewusst, dass das aus der Bibel stammt. Also die guten Sachen und die guten Ideen von Jesus, die guten weisen Ratschläge, die er gebracht hat, das ist für den Menschen überhaupt kein Problem. Aber wenn man merkt, dass es darum geht, dass der Jesus für unsere Sünden gestorben ist, sein Leben dafür gegeben und dass er wieder auferstanden ist, dort fängt es an, Widerstand zu wecken. Vor gut 3 Jahren, ich weiß nicht, ich habe mich nie näher damit beschäftigt, das heisst, ich bin nicht schauen, ist ein neuer Jesus-Film rausgekommen, wo Jesus in der heutigen Zeit als Gewerkschaftsvertreter sieht, wo die unsägliche Ungerechtigkeit auf dieser Erde aufs Korn nimmt und deren den Kampf ansagt. Das neue Evangelium, hat es geheißen, ein Film von Milo Rau, in dem Jesus als Aktivist dargestellt wird, wo sich für Gerechtigkeit einsetzt, von Flüchtlingen, von Landarbeitern und Plantagen. Und man hat das gesagt, jawohl, da wäre der Jesus von heute. Tönt schön. Aber Jesus ist nicht gekommen, um auf dieser Welt alle Ungerechtigkeit abzuschaffen, sondern ist gekommen, um uns aus dieser ungerechten Welt zu erlösen. Und das ist ein riesen Unterschied. Nicht um unser Leben einfach ein bisschen besser zu machen, sondern um uns zu erlösen von unserer Verlorenheit, eben von dem Tod, dass wir nicht mehr in den Tod müssen, sondern dass wir Leben haben dürfen. Und die Abschwächungen von dem biblischen Jesus, wo man irgendwo einfach gesellschaftlich reinbringen will, die ist so etwas von dem Tod, wie der Tod wieder für das Evangelium. Und wenn es nicht gelingt, Jesus abzuschaffen, dann hat man immerhin, hat sich der grösste Teil der Welt, also wenn es uns nicht gelingt, Jesus abzuschaffen, dann müssen wir uns bewusst sein, dass der grösste Teil dieser Welt ja immerhin nach dem Jesus ihre Zeitrechnung Zeitrechnung ausgerichtet hat. Wir sind heute im Jahr 2023 nach Christus. Also von einem Jesus, der wirklich gelebt hat und von einem Jesus, der verstanden ist. Ein mehr bekannter im Thurgau lebender Theologe hat jetzt auf Ostern so ein persönliches Statement herausgegeben. Er hat geschrieben, als kritischer Mensch hatte ich mit der überlieferten Sichtweise immer schon Mühe. Also mit der überlieferten Sichtweise, der meint er, was die Bibel nicht sagt. Gott soll seinen Sohn geschickt haben, damit dieser am Kreuz für unsere Sünden stirbt und damit wieder mit Gott versöhnt. Darin mag ich keinen Sinn erkennen. Will Gott sich mit uns versöhnen, kann er das doch jederzeit tun. Ist ein ausgebildeter Theologe, er ist nicht Pfarrer, aber er ist Theologe ausgebildeter. Also, Gott ist doch überhaupt kein Problem, hätte doch das auch anders lösen können. Aber die ganze Tragweite von Verlorenheit vom Mensch, wie es die Bibel zeigt, und von der Unmöglichkeit, durch irgendwelche andere Wege mit dem Gott in Verbindung zu kommen, hat er leider, leider nicht verstanden. Dass es Gott den Preis gekostet hat von seinem eigenen Sohn, um uns das ewige Leben zu geben. Und wenn Gott wie jeder andere Mensch gestorben wäre, dann wäre er eben nicht Gott gewesen. Kolosser 1, Vers 22 heißt: Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt und euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Wenn wir uns den Akt überlegen, den Gott da gemacht hat, durch den Tod von Jesus am Kreuz hat er uns versöhnt mit Gott und die Gegenwart Gottes zurückgeholt und dich heilig und makellos vor sich herzustellen. Da sträubt sich manchmal sogar meine Nacken und denkt, ist das überhaupt möglich? Ich bin ja nicht makellos, ich mache ja immer noch Fehler, ich sündige ja immer. Aber durch das, was Jesus tun hat, hat das erreicht, uns so vor Gott darzustellen. Und wenn wir das verstehen, etwas von dem, vom Tod zum Leben mit Gott, dann können wir einfach darüber dankbar sein und staunen. Du Verstehung entscheidet über Fake oder Wahrheit. Die Hohepriester und die Ältesten von Jerusalem sind so verärgert gewesen, wo sie von der Wacht Nachricht bekommen haben, dass Jesus nicht mehr im Grab ist, dass sie ihnen viel Geld gegeben haben, damit sie die Fake News verbreitet und erzählen, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Da hat die so auf die Palme gebracht. Das sind die Frommen von der damaligen Zeit. Die Hohepriester und Ältesten von Jerusalem haben den Wachen Geld gegeben, damit sie Unwahrheiten erzählen. Und wenn die Unwahrheit in die Welt rausgeht, der ist gestohlen worden, der ist gar nicht auferstanden, hat das unerhörte Bedeutung für die ganze Welt. Aber er ist auferstanden und er lebt. Er lebt wahrhaftig. Darum dürfen wir das Leben haben. Wie dumm hätten die Jünger müssen sein, aufgrund von falschen Nachrichten ihr Leben als Märtyrer in den Tod zu geben, oder? Also das ist so etwas von Paradox zu überlegen. Die Jünger, die nachher Jesus begegnet sind, wenn die alle irgendeiner Lüge aufgesessen wären und aufgrund von dem ihr Leben als Märtyrer hergegeben hätten, da wäre völlig daneben gewesen. Und genau das geht. Sein Tod hat uns ganz persönlich das Leben gebracht. Johannes 5 im 24. Kapitel heißt: Ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Jetzt schauen wir das wirklich unter dem Aspekt an, was Jesus gesagt hat, was Jesus selber gelebt hat, vom Tod am Kreuz ins Leben. Der Schritt schon hinter dir. Jetzt sagt Jesus, die an ihn glauben, und ich gehe davon aus, hier sind heute Morgen solche, die an Jesus glauben, ihr habt den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter euch. Hey, das ist unglaublich. Wir warten nicht auf den Tod. Wir wissen, dass wir irgendwann sterben müssen. Aber der Schritt vom Tod ins Leben, den haben wir schon hinter uns. Unser Aspekt oder unser Ansatz ist nicht, wir müssen schauen, dass wir möglichst lang leben. Sondern unser Ansatz, ist auch schön, ja, also nichts gegen das. Aber das ist nicht der Hauptansatz. Sondern unser Ansatz ist, wir trachten danach, dass wir ewig leben. Nicht lang leben, sondern ewig leben. Und diese Zusage haben wir. Durch das, was Jesus gesagt hat, wir kommen durch ihn vom Tod zum Leben. Und er hat das nicht einfach nur gesagt, sondern er hat das selber erlebt. Darum ist die Ostern, darum ist der Auferstehungstag so weltverändert. Es hat Leben gebracht für all diejenigen, die ihn glauben. Und glaubt ihr, also in meinem Leben hat das einen riesigen Unterschied ausgemacht, bevor ich gläubig war. Leo habe ich kennt dort schon. Und er mich und ich ihn. Ob ich Leben für die Ewigkeit habe oder ob einfach mal schauen, dass ich hier auf dieser Erde dann einfach alle möglichen Optionen ausnutzen kann, die es noch gibt und alle Schönheiten hier erleben. Oder ob es eine Ewigkeit gibt. Das ist ein Unterschied. Wir feiern am Ostertag ein Leben. So viel Grund zur Freude. Wir feiern das Leben. Osterbotschaft redet von Leben, Freiheit und Herrschaft Gottes. Und ist nicht die Osterbotschaft gerade eine Botschaft in unsere Zeit hinein? Wo man merkt, es ist viel Depression, es ist viel Angst, es ist viel Not rum. Und zwar eine Botschaft in die Zeit hinein, nicht einfach als Schönrede. Ich meine damit nicht nur, ja, wir warten irgendwie auf die Ewigkeit, das meine ich nicht. Weil das Leben ist schon da. Weil wir erwarten nicht den Tod, wir erwarten das Leben. Und das Leben mit Christus jetzt schon da auf dieser Erde, mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Jemand hat mir kürzlich geschrieben, eigentlich sollte jede Nachrichtensendung mit dem Wort anfangen, Jesus ist da verstanden. Weil das ist ja eine allgemeine Wahrheit, oder? Und wenn du wirst, Jesus ist auch verstanden, sagen, und nachher kommen all die Nachrichten und Geschehnisse von der Welt, dann kommen da ganz andere Perspektiven über. Nicht, dass die Geschehnisse von der Welt weniger schlimm und dramatisch wären, aber wir haben noch eine andere Perspektive. Und wenn du heute Nachrichten hörst, ist also, ich meine, gerade diesen Tag wieder, erschreckend, oder? Was alles am... Ob es in Israel ist, ob es in der Ukraine ist, einfach die ganze Welt, du hörst eigentlich so viel Schreckensnachrichten, dass ich Leute habe, in meinem Umfeld sage, ich lasse keine Nachrichten mehr, ich schaue keine Tagesschau mehr. Kann man machen, die Sachen sind immer noch schlimm, oder? Aber der Aspekt, Jesus ist schon verstanden und er ist gekommen und im Tod Kraft zu sein und uns Leben zu geben, gibt in all dem eine ganz andere Perspektive. Hat Jesus nicht selber gesagt, im Lukas-Evangelium, 21. Kapitel, 28. Vers, er redet dort von Hunger, Krieg, Not und so weiter. Wenn das alles anfängt, was soll man denn machen? Dann hebt eure Häupter. Und so Sachen hören wir viel heute. Und was sollen wir machen? Nicht den Kopf ins Sand stecken und sagen, was sind wir für armselige Menschen auf der Erde? Sind wir zwar, aber wir sollen unsere Augen aufheben. Und eben über jeder Nachrichtensendung vielleicht einen Satz sagen, Jesus ist da verstanden. Oder jedem Bericht da ist, Jesus ist verstanden, er lebt. Und das steht höher als alles andere an Negativmeldungen, die auch noch da sind, obwohl beides Realitäten sind. Wer Jesus nachfolgt, erlebt immer zwei Realitäten. Zum einen das, was in unserem Umfeld passiert, und zum anderen die Realität, wo Jesus durch seinen Tod und durch die Auferstehung geschaffen hat. Und die Realität, die heisst Johannes 5, Vers 24, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Das ist die Osterbotschaft. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Wir müssen nicht mehr auf den Tod warten, um Leben aus Gott zu empfangen. Das ist bereits geschehen. Wir leben mit Gott, sind mit ihm unterwegs. Jesus hat im Johannes-Evangelium gesagt, ist einer der häufigsten predigten Vers leider erste Beerdigungen. 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben, oder? Wie viel Mal habe ich da schon predigt, der Beerdigungen? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und eigentlich müssen wir das vorne verinnerlicht haben. Nicht erst, dann hören wir es ja gar nicht mehr, dann ist es nicht mehr notwendig an den Beerdigungen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, und das tun wir, da zu dieser Erdezeit, der wird leben, auch wenn er stirbt. Es ist nicht einfach nur ein Trost auf Abdankungen hin, sondern es ist die Hoffnung fürs Leben jetzt. Durch seine Auferstehung hat Jesus neue Bedingungen geschaffen. Durch seinen Tod hat er uns wirklich das Leben geschenkt. Darum habe ich es mit dem Leo, ich finde, du hast das nicht besser einleiten können, ist der Tag, wo einfach alles über den Haufen geworfen hat, was vorne war, bis zum heutigen Tag. Du Verstehung von unserem Herr und Heiland Jesus Christus. Und dürfen zu wissen, in ihm haben wir das Leben, schon jetzt. Das Sterben wird kommen, für uns alle, also da, außer Jesus kommt vorne. Aber das Sterben wird kommen für uns alle. Das ist nicht etwas, was uns Schrecken einjagen muss. Aber wir leben jetzt schon, weil den Tod haben wir schon hinter uns. Und das Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, mit seinem Kreuzestod, mit seiner Auferstehung und mit dem, dass er mit dir und mit mir unterwegs sein will. Also wenn wir heute heimgehen, unsere Familie oder allein oder zusammen sind, die anderen oder das machen wie der Leo, sitzen unter dem blühenden Äpfelbaum, nehmt die Gitarre, ich habe das nicht, aber darüber nachdenken, was hat Jesus Grossartiges für mich getan? Er hat den Tod in Leben verwandelt. Und das ist nicht einfach eine Theorie, das ist nicht einfach irgendeine Schönrede von etwas, sondern das ist die Realität, die er durch seine eigene Auferstehung wahrgemacht hat und wo für uns Leben beinhaltet. Mehr habe ich nicht sagen an dieser Osterpredigt. Das ist das Geschenk und die Freude, die wir haben dürfen. Und ich würde gerne beten und dann übergebe ich wieder dir, Leo. Jesus, es übersteigt meinen Verstand, aber es berührt mein Herz. Wenn ich daran denke, was du dort am Kreuz von Golgatha, wo du ausgerufen hast, es ist vollbracht, für uns Menschen tun hast. Wo du gesagt hast, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo du einfach die Versöhnung hergestellt hast, wo zerbrochen und zerstört war zwischen uns und dem himmlischen Vater. Aber Jesus, all das hätte nicht die Kraft und nicht die Autorität bekommen, wenn du nicht am dritten Tag auferstanden wärst. Aber du bist wahrhaftig auferstanden und wir dürfen uns freuen darüber. Und dürfen da 2000 Jahre nach deiner Auferstehung dürfen wir jubeln. Und unsere Herzen dürfen von grosser Hoffnung und Dankbarkeit erfüllt sein, dass wir den Tod schon hinter uns haben. Unbegreiflich, unvorstellbar und doch wahr. Schenk du, Herr, das Wissen über dein Leben, über deine Auferstehung, einfach über all dem steht, was in unserem Leben wieder, auch in unserem Alltag immer wieder auf uns zukommt. Sag es die schönen, aber auch die unschönen Sachen. Danke, Jesus, dass wir unter dieser Herrschaft von dir, dem lebendigen Gott, dürfen stehen. Und danke, dass du gekommen bist, um die Herrschaft Gottes aufzurichten unter uns, unter deinem Volk, auf dass dein Name auch in dieser Zeit noch bekannt gemacht werden darf, dass viele Menschen, die Ostern ins Reich der Legenden oder der Märchen abtun haben, dürfen erleben, dass der Jesus wirklich lebt und auferstanden ist. Ich danke dir vielmals dafür. Amen.